Der Untergang. Nach der Katastrophe von Stalingrad Anfang 1943 wendet sich das Blatt. Deutschland kann seine Blitzkriegsserie nicht fortsetzen. Die Niederlage nimmt Hitler so sehr mit, dass er seinen Mitarbeitern oft bis in die frühen Morgenstunden mit endlosen Monologen den Schlaf raubt, um nicht selbst von Albträumen verfolgt zu werden. Für Stalin ist der Sieg über die nach ihm benannte Stadt der wichtigste des Krieges. Die Wehrmacht verliert dadurch ihren Ruf der Unbesiegbarkeit. Die Rote Armee gewinnt an Selbstvertrauen. Bei Kursk kommt es zur größten Panzerschlacht der Geschichte. 18 Stunden lang liefern sich Tausende von Tanks unerbittliche Gefechte. Besonders die von Hitler verehrten Panzerdivisionen der Waffen-SS erleiden schwere Verluste. Die deutschen Truppen ziehen sich zurück. Auch im Atlantik und an der Westfront sieht es schlecht für den Führer aus. Der U-Boot-Krieg wird aufgegeben und die deutsche Luftwaffe schafft es nicht, die Bombenangriffe der Briten und Amerikaner in den Griff zu bekommen. Nacht für Nacht legen die alliierten Bomber eine deutsche Stadt nach der anderen in Schutt und Asche und untergraben damit die Moral der Bevölkerung. Bis zum Frühjahr 1944 gibt Hitler immer unüberlegtere Befehle. Er will den schnellen Erfolg, verschlimmert damit aber nur alles. In der Zwischenzeit treffen sich Stalin, Roosevelt und Churchill in Teheran. Sie sind sicher, dass der Krieg so gut wie gewonnen ist und besprechen schon einmal die Nachkriegsordnung. Stalin empfiehlt, 50.000 deutsche Offiziere zu liquidieren. Damit sei das deutsche Militär zerstört. Churchill erhebt sich erbost und erklärt, weder er noch das britische Volk wollten etwas mit Massenvernichtungen zu tun haben. Die Sache ist vom Tisch. Als der Vormarsch des Feindes in Italien ins Stocken gerät, gewinnt Hitler neue Zuversicht. Doch als die Alliierten am 6. Juni 1944 ihre Invasion in der Normandie starten, ist der Führer völlig überrascht. Er erwartete die britisch-amerikanische Landung weiter im Norden. Außerdem hatte die deutsche Wetteraufklärung ein solches Manöver für diese Tage für unmöglich gehalten. Als Hitler die Landung in der Normandie gemeldet wird, hält er sie für ein Täuschungsmanöver und verbietet den Einsatz von Reservetruppen. Zu allem Übel geht die Rote Armee an der Ostfront Ende Juni wieder zur Offensive über. Der Zweifrontenkrieg tobt. In all diesem Chaos wird am 20. Juli 1944 ein weiteres Attentat auf Hitler verübt. Der Stabsoffizier Klaus Graf Schenk von Stauffenberg ist Mitglied einer kleinen Verschwörergruppe. Es gelingt ihm, bei einer Besprechung im Führerbunker auf der Wolfschanze einen mit Sprengstoff gefüllten Koffer unter dem Sitzungstisch zu platzieren. Er verlässt den Raum und 2 Minuten später kommt es zur Explosion. Doch Hitler überlebt das Attentat. Eva Braun schreibt er:
Mein liebes Chapperl, es geht mir gut, mach dir keine Sorgen, vielleicht ein bisschen müde. Ich hoffe, bald heimzukommen und mich dann in deinen Armen ausruhen zu können. Ich habe ein großes Bedürfnis nach Ruhe, aber meine Pflicht gegen das deutsche Volk geht über alles andere. Ich habe dir die Uniform des Unglückstages geschickt. Sie ist der Beweis, dass die Vorsehung mich beschützt und wir unsere Feinde nicht mehr zu fürchten haben. Von ganzem Herzen, dein A.H.
Doch so ganz scheint Hitler den eigenen Worten nicht zu glauben. Er leidet an Magen- und Darmkrämpfen, liegt mit Wehrmachtsnachthemd und Morgenrock auf einem Feldbett und starrt die Bunkerwände an. Im Oktober ruft er alle wehrtauglichen Männer zwischen 16 und 60 auf, sich für neue Divisionen zu melden, und auch vom Rest der Bevölkerung erwartet er erbitterten Widerstand.
Ich erwarte von jedem Gesunden, dass er sich mit Leib und Leben einsetzt im Kampf. Ich erwarte von jedem Kranken und Gebrechlichen oder sonst Unentbehrlichen, dass er bis zum Aufgebot seiner letzten Kraft arbeitet. Ich erwarte von den Bewohnern der Städte, dass sie die Waffen schmieden für diesen Kampf. Und ich erwarte vom Bauern, dass er unter höchstmöglicher eigener Einschränkung das Brot gibt für die Soldaten und Arbeiter dieses Kampfes. Ich erwarte von allen Frauen und Mädchen, dass Sie diesen Kampf so wie bisher mit äußerstem Fanatismus unterstützen. Ich wende mich mit besonderem Vertrauen dabei an die deutsche Jugend.
Doch die Gegenangriffe im Westen scheitern. Die deutschen Truppen verlieren allein bei der Ardennenoffensive im Winter fast 100.000 Mann. Im Osten rückt die Rote Armee Anfang 1945 unaufhaltsam auf Berlin vor. Der Kampf um die Reichshauptstadt beginnt. Propagandaminister Goebbels appelliert an die Bevölkerung.
Verteidiger Berlins, auf euch sind die Blicke eurer Frauen, eurer Mütter und eurer Kinder gerichtet. Sie haben euch ihr Leben, ihr Glück, ihre Gesundheit und ihre Zukunft anvertraut. Ihr kennt jetzt eure Aufgabe und ich weiß, ihr werdet sie vorbildlich erfüllen. Die Stunde eurer Bewährung ist da.
Der Ring schließt sich allmählich um Hitler, der tief unten in seinem Führerbunker in Berlin sitzt. Noch immer versucht er, den selbst geschaffenen Mythos vom Erretter Deutschlands aufrechtzuerhalten. Seine Anordnungen werden immer willkürlicher und rücksichtsloser. Er hat die Kontrolle über die Lage verloren. In der Nacht zum 27. April schlagen die ersten russischen Granaten in der Reichskanzlei ein. Der Bunker zittert. 3 Tage später, am 30. April, verabschiedet sich Hitler von seinen Mitarbeitern. Er hat beschlossen, seinem Leben ein Ende zu setzen. Unmittelbar vor seinem Selbstmord heiratet er seine treue Geliebte Eva Braun, die inzwischen vom Obersalzberg zu ihrem Führer nach Berlin gekommen ist. Als Adolf und Eva Hitler sterben die beiden im Führerbunker. Sein SS-Adjutant, der Kammerdiener und der Chauffeur bringen die Leichen in den Garten, übergießen sie mit Benzin und stecken sie in Brand. Die verkohlten Überreste werden verscharrt. Noch am selben Abend hisst ein Sowjetsoldat auf der Spitze des Reichstagsgebäudes die rote Fahne mit Hammer und Sichel. Im Radio kommt die Meldung:
Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist.
Am 7. Mai unterzeichnen General Jodl und Admiral von Friedeburg die bedingungslose Kapitulation der deutschen Streitkräfte. Das Dritte Reich ist untergegangen. Der Kampf zwischen den Diktatoren ist entschieden. Stalin gibt im Rundfunk bekannt:
Genossen, Mitbürger und Mitbürgerinnen, der große Tag des Sieges über Deutschland ist gekommen. Von der Roten Armee und den Truppen unserer Verbündeten auf die Knie gezwungen, hat sich das faschistische Deutschland für besiegt erklärt und bedingungslos kapituliert.
Aber Stalin begnügt sich nicht mit dem Sieg über die deutschen Eroberer. Ihm reicht es nicht, dass die UdSSR als zweite Supermacht aus dem Krieg hervorgeht. Auch die Neuaufteilung Europas zu seinen Gunsten scheint ihn nicht zu befriedigen. Mit seiner unangefochtenen Machtstellung setzt er die rigorose Innenpolitik fort und plant weitere Säuberungen. Sein altes Misstrauen kehrt zurück und er erhöht den Druck auf sein Volk. Die Zahl der sowjetischen Lagerhäftlinge ist 1952 höher als jemals zuvor. Erst Stalins Tod beendet die Säuberungen. Mit der Blockade West-Berlins versucht Stalin, die Kontrolle über die gesamte Stadt zu erlangen. In der Nacht zum 24. Juni 1948 sperren sowjetische Truppen die Zufahrtswege nach West-Berlin. Die Gas- und Stromversorgung der Westsektoren wird von Seiten des Sowjetsektors drastisch eingeschränkt. Aus gezielten Behinderungen der vergangenen Monate wird jetzt eine totale Sperrung des Westteils der Stadt. Durch die Berlin-Blockade sollen die Westmächte gezwungen werden, auf die geplante Gründung eines Weststaates zu verzichten. Doch durch den zähen Durchhaltewillen der Berliner und die Luftbrücke der Westmächte scheitert die Berlin-Blockade und wird nach fast einem Jahr, im Mai 1949, aufgehoben. Auch während der Verhandlungen über den Deutschland- und den EWG-Vertrag versucht Stalin, die Westintegration der jungen Bundesrepublik zu verhindern, jedoch ebenfalls erfolglos. Am 5. März 1953 stirbt Stalin in seiner Datscha bei Moskau. Seine Leiche wird im Mausoleum am Roten Platz beigesetzt. Doch das stalinistische System lebt fort, wenn auch in anderer Form. Erst mit der beginnenden Entstalinisierung 1956 unter seinem Nachfolger Nikita Chruschtschow wird das Prinzip der Alleinherrschaft zugunsten einer Kollektivführung der Partei eingeschränkt. Außerdem werden Verbrechen aus der Stalinzeit veröffentlicht und verurteilt. Auch 60 Jahre nach Ende des Krieges hat Russland immer noch mit den Resten dieses Systems zu kämpfen, politisch und wirtschaftlich. Deutschland ist mittlerweile wieder vereint und die Narben des Nationalsozialismus sind weitgehend verheilt. Das 20. Jahrhundert hat die zwei wohl schrecklichsten Diktatoren erlebt. Der Untergang des einen war der Triumph des anderen. Das Wohl ihrer Völker hatten beide nie im Blick.
Die Ausgaben 3 und 5 aus der Reihe CD Wissen – Biografien des 20. Jahrhunderts tragen die Titel John F. Kennedy und Marilyn Monroe – bewundert und beneidet, sowie Kaiserin Sissi und Romy Schneider, vergöttert und verkannt. Damit Sie keine Ausgabe verpassen, können Sie CD Wissen unter www.cdwissen.de abonnieren oder einzelne Ausgaben bestellen. Weitere Informationen finden Sie auch im beiliegenden Booklet. Autor dieses Hörmagazins ist Sven Knappe. Sprecher sind Achim Höppner und Harry Teschner. Redaktion Stefanie Mende. Aufnahme und Regie Kappler Tonstudio München. Dieses Hörmagazin ist eine Produktion des Audio Media Verlags München. CD Wissen bedankt sich fürs Zuhören.